Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast, dem Podcast von Care Österreich. Heute habe ich einen Gast aus der österreichischen Wirtschaft hier bei mir. Ich freue mich, Herrn Diplomkaufmann Markus Mühleisen, den Vorstandsvorsitzenden der Agrana Beteiligungs AG, bei mir sehr herzlich begrüßen zu dürfen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Barstorff-Hager.
Herr Mühleisen, ich werde Sie jetzt ganz kurz vorstellen. Er ist seit Mitte vergangenen Jahres in dieser Position und in seiner Funktion und er hat mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Nahrungs- und Lebensmittelbereich. Ich glaube, zuletzt waren Sie bei einer großen Milchfirma,
richtig? Genau, einer Molkereigenossenschaft.
Sie sind für die Ressorts Kommunikation, Strategie, Personal sowie Wirtschaftspolitik zuständig. Die Agrana hat sich vom nationalen österreichischen Zucker- und Stärkeproduzenten regional weiterentwickelt nach Zentral- und Osteuropa und ist heute ein auf allen Kontinenten tätiger Verarbeiter in den Bereichen Frucht, Stärke und Zucker. Sehr herzlich willkommen, Herr Mühleisen. Ich würde sagen, wir lassen unsere Titel weg und sprechen uns ganz normal an, wenn Sie einverstanden sind.
Gerne.
Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, was hat die Agrana eigentlich mit Care zu tun, möchte ich gleich an den Anfang stellen, dass die Agrana Care auch durchaus unterstützt hat. Zu Beginn der Pandemie haben sie uns dankenswerterweise eine sehr große Menge an Desinfektionsmitteln zur Verfügung gestellt, die wir wirklich auch brauchen bis heute. Und es ist ein sehr gutes Produkt, kann ich Ihnen sagen. Ich verwende es mehrmals täglich. Und was wirklich sehr, sehr hilfreich war, wir haben zu Weihnachten 2021 eine große Geldspende von der Agrana bekommen für ein Covid-Nothilfeprojekt in Indien, das Care Österreich ausschließlich aus privaten Spendengeldern finanziert hat. Und da war das hochwillkommen, dass so ein renommiertes österreichisches und globales Unternehmen wie die Agrana uns auch unterstützt hat. Ich bin absolut ein Optimist, was ich nach 30 Jahren in der internationalen Zusammenarbeit auch sein muss. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Krisen, die Anzahl der Krisen, die Anzahl der Konflikte und deren Auswirkungen im Steigen begriffen ist. Wir sehen auch, dass die Flüchtlingsbewegungen im Steigen begriffen sind. Wir haben fast 80 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht. Besonders angetrieben wird das natürlich durch bewaffnete Konflikte und aber auch, und das ist nicht zu unterschätzen, durch die Auswirkungen des Klimawandels. Ich habe jetzt vorher schon darauf hingewiesen, dass es ja durchaus Berührungspunkte auch zwischen Ihrem Unternehmen und unserer Organisation in der jüngsten Vergangenheit gegeben hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch für einen globalen Player wie die Agrana weder Covid noch die zunehmende Anzahl an Konflikten so leicht zu bewältigen ist.
Da haben Sie recht. Wir sind davon in vielfältiger Hinsicht betroffen, direkt und indirekt. Und zunächst mal, also es freut uns, dass wir die Arbeit von Care unterstützen können, aber es gibt auch noch ja quasi indirekte Anknüpfungspunkte, nämlich als weltgrößter Hersteller von Fruchtzubereitungen sind wir auch auf vielen Kontinenten tätig. Und es gibt gerade im Bereich der Landwirtschaft bestimmte Regionen, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Und letztlich geht es bei Agrana immer auch darum, Landwirte zu unterstützen, den ländlichen Raum zu entwickeln. Und insofern liegt uns auch dann natürlich die Arbeit von Care sehr, sehr am Herzen. Aber Sie sprachen von Krisen und Sie sprachen von den Herausforderungen der Zeit und das ist absolut richtig. Und wenn ich sagte, wir sind direkt betroffen, jetzt zum Beispiel durch den Krieg in der Ukraine, wir haben 3 Betriebsstätten und über 600 Mitarbeiter und deren Familien in der Ukraine, die sind alle noch sicher. Ja, unsere Betriebsstätten sind so in Zentral-Ukraine und keine direkten Kriegshandlungen, aber Raketen sind schon eingeschlagen. Es sind auch viele Flüchtlinge, die durchkommen und wir können die Produktion noch aufrechterhalten, um auch die örtliche Bevölkerung mithelfen zu versorgen. Aber da sind wir natürlich sehr, sehr direkt betroffen. Und dann natürlich aber auch durch die extreme Inflation, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, sowohl auf den Energiemärkten wie auf den Rohstoffmärkten. Und das besorgt uns alle, weil wir natürlich auch wissen, was Inflation bedeutet, gerade für die Menschen, die nicht so viel Einkommen haben.
Da spreche ich Sie ein ganz wichtiges Thema an. Wir sehen, dass einerseits die steigenden Lebensmittelpreise wirklich besorgniserregend sind, vor allem auch für Länder, die sehr abhängig sind von den Getreidelieferungen, zum Beispiel aus der Ukraine oder auch aus Russland. Ich meine, die zwei sind einer der Hauptexporteure für Weizen und Mais, vor allem für Nordafrika und auch für viele südasiatische Länder gewesen. Da wird es möglicherweise fast zu einem Totalausfall kommen. Plus natürlich mit den steigenden Energiekosten, die weltweit auch wieder den Ländern besonders zu schaffen machen. Ich habe erst vor kurzem gehört, dass zum Beispiel die Länder, wo jetzt der Winter kommt, quasi bei uns, wir gehen ja jetzt hier in Europa in den Sommer, die tun sich unheimlich schwer, zum Beispiel auch lateinamerikanische Länder, Energie zuzukaufen, weil die ganzen reichen Länder natürlich sich jetzt schon eindecken für den Herbst. Und die jetzt unmittelbar vor der Kälteperiode stehen, haben unheimliche Probleme, irgendeine Art von Energieträger überhaupt noch zuzukaufen. Das heißt, die Lage spitzt sich wirklich zu und natürlich auch für Sie als Unternehmen und auch für uns als Organisation, weil CARE ist eine humanitäre Organisation, aber wir müssen natürlich auch betriebswirtschaftlich denken und handeln. Das ist ja überhaupt keine Frage. In dem Zusammenhang stellt sich natürlich auch für uns die Frage, können wir das, was wir alles zu leisten haben, und bei uns steigt die Nachfrage leider massiv, können wir das bei diesem steigenden Preisdruck überhaupt noch leisten? Und vielleicht haben Sie es gelesen, der FAO, ein hochrangiger Vertreter hat, oder vom World Food Programm, vom World Food Programm, ein hochrangiger Vertreter hat gesagt, wir nehmen jetzt denen, die nie genug zu essen haben, etwas weg und denen, die gar nichts mehr haben, noch etwas zu geben und vergrößern damit die Anzahl derjenigen, die wieder wirklich an Hunger leiden werden, massiv. Macht Ihnen das schlaflose Nächte in Ihrer Funktion?
Absolut. Also schauen Sie, Sie haben vorher ein bisschen unsere Geschichte auch angesprochen und wir haben viele unterschiedliche Geschäftsbereiche, aber im Kern, also wir sind ein österreichisches Unternehmen, wir sind ein biobasiertes Unternehmen, ja, das heißt also wir nehmen natürliche nachwachsende Rohstoffe und verarbeiten die in großen Mengen für die Lebensmittelindustrie, aber auch für andere Anwendungen, technische Anwendungen. Und wir haben schon immer eine besondere Nähe eben gehabt zur Landwirtschaft. Und durch den Ausbau unseres Fruchtzubereitungsgeschäftes machen wir es inzwischen weltweit. Wir sind in über 26 Ländern aktiv und haben über 50 Werke. Und da bekommen wir das auch dann sehr, sehr direkt mit. Tatsache ist, Sie haben es angesprochen, ja, sowohl die Strom-, die Energiepreise sind drastisch gestiegen. Nur um das vielleicht mal nochmal deutlich zu machen, aber wir reden hier von, was wir in Österreich sehen, Preissteigerungen von 200-300%. Wir sehen aber auch die Rohstoffpreise natürlich, die sich verdoppelt, verdreifacht haben. Es ist ganz klar, dass dies natürlich besonders für die sowieso schon ein schwaches Einkommen haben, ganz, ganz große Probleme bereitet. Jetzt für uns als Agrarer, wir können uns absichern, also quasi unsere Lieferfähigkeit ist gewährleistet. Das war jetzt nicht ganz einfach, aber um eben dann auch unsere Kunden beliefern zu können und damit dann auch die Nahrungsmittelketten aufrechterhalten. Also hier in Österreich und auch in anderen Ländern, also wird keine Lebensmittelkrise geben, es wird keinen Engpass geben. Es wird höhere Preise geben, das ist absolut richtig, aber das wird.
Wir brauchen die Regale hier nicht leer räumen.
Nein, wir brauchen hier keine Angst zu haben. Nein, aber wenn Sie jetzt Menschen in anderen Regionen der Welt ansprechen, da wird es anders aussehen.
Da ist es auch schon ganz unmittelbar, dass teilweise einfach Dinge nicht mehr leistbar sind. Und wir das auch hören und sehen, dass die Leute ihr tägliches Brot nicht mehr kaufen können. Und ich möchte nur erinnern, auch der arabische Frühling ist unter anderem, war einer der Auslöser auch, dass letztendlich das Brot nicht mehr bezahlt werden konnte, was wirklich ein Hauptnahrungsmittel gerade im nordafrikanischen Bereich ist. Und das gibt natürlich auch viel sozialpolitische Sprengkraft. Sie haben gesagt, wir brauchen in Österreich keine Angst haben, dass wir große Engpässe sehen werden. Und das sagen Sie immerhin als der Chef, der CEO von der Agrana. Wird mit dem Bild gespielt? Weil ich kenne sehr viele Leute, die das durchaus befürchten.
Also ich glaube, hier muss man einmal sehen, dass natürlich solche Schlagzeilen immer besondere Beachtung finden und dass natürlich da und Presse daran ist. Aber also nochmal, über Versorgungsengpässe brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ein Thema, das ein bisschen komplizierter ist, das hängt mit dem Gas zusammen, weil wir hier in Österreich in so starkem Maße vom russischen Gas abhängig sind und falls es zu einer Unterbrechung des Gases kommt, da kann es Schwierigkeiten geben und deswegen sind wir dabei, wie aber auch, glaube ich, viele andere österreichische Unternehmen, zu schauen, wie man sich darauf vorbereitet. Und wir haben also jetzt hier bei Agrana verschiedene Vorkehrungen getroffen. Aber das ist mit Sicherheit ein Thema. Aber ich glaube, jetzt so braucht sich keiner Gedanken drüber zu machen, dass es nicht genügend Brot gibt oder genügend Joghurt oder sonstige Lebensmittel.
Und wir hätten ja auch das soziale System und auch die vielen NGOs, die in Österreich unmittelbar parat stehen, um eben solche Extremfälle, die es dann möglicherweise geben wird, halt aufzufangen für die Menschen, die sich jetzt bereits schwer leisten können, die es ja zweifelsohne auch bei uns gibt. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen, CARE beschränkt sich auf Unterstützung und Hilfe im Ausland. Unser am nächsten gelegenes Projekte gibt es am Balkan. Wir sind auch sehr stark in der Kaukasusregion tätig. Wenn Sie von Bauern sprechen und von Fruchtproduzenten, das ist, glaube ich, einer der Märkte, wo wir uns sogar matchen würden, weil wir in Georgien ein ganz großes EU-Projekt über viele Jahre schon implementieren, schon in mehreren Zyklen, wo es darum geht, Bauern aus den entlegenen Gebieten zu ermöglichen, dass sie Anschluss finden, wirklich im wirtschaftlichen Sinn des Wortes, an Absatzmärkte finden, Abnehmer finden und dann auch ihre Produktion effektiver und natürlich auch steigern können, weil auch in Georgien kann man mit einer ganz kleinen Fläche, die ganz altmodisch bewirtschaftet wird, auch nicht wahnsinnig gut leben und verdienen. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie die Agrana zum Beispiel ihre Partner aussucht?
Ja, also jetzt haben wir verschiedene Projekte, beispielsweise in Afrika. Am Ende des Tages muss man natürlich immer schon schauen, wo kann ich welche Früchte anbauen. Ne? Und das muss also schon dann klimatisch passen. Es müssen die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sein. Da, aber dann arbeiten wir mit Organisationen vor Ort, um eben zu schauen, wie kann man dann bestimmte Früchte beispielsweise anbauen. Und dann arbeiten wir da an der Infrastruktur mit, um dann eben sicherzustellen, dass das dann dort auch in der Nähe der Produktion verarbeitet werden kann. Das ist dann gerade bei Früchten ist es sehr wichtig. Und also das ist etwas, wo Agrana, glaube ich, vielleicht sogar weiter ist auch als andere Organisationen, eben dann auch im Sinne von Transparenz Standards zu setzen. Also wir arbeiten beispielsweise mit verschiedenen internationalen Standardsorganisationen zusammen, um auch sicherzustellen, dass im Sinne dann der Nachhaltigkeit gewisse Regeln befolgt werden. Und das wollen wir weiter ausbauen. Das ist etwas, was natürlich, wir wissen, dass auch für die Endkonsumenten, die Endverbraucher immer wichtiger wird. Wir haben beispielsweise jetzt auch unseren globalen CO2-Fußabdruck berechnet. Und wir wissen, dass, also für die Insider, die wissen dann, was gemeint ist, wenn ich von Scope 3 rede, dass also mehr als 80% unseres CO2-Fußabdrucks ist in Scope 3. Und das heißt für uns, wenn wir hier dann auch im Sinne unseres Klimazieles, also bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden, müssen wir vor allem dann weltweit für Adrana. Das heißt, wir müssen dann aber auch mit den Erzeugern zusammenarbeiten. Und das sehen wir als eine der ganz großen Herausforderungen an. Also vielleicht allgemein nochmal gesagt, was uns auch sehr, sehr motiviert bei Adrana ist, dass wir sagen, wir können eigentlich hier an der Schnittstelle von drei großen Herausforderungen eine Rolle spielen, nämlich jetzt nicht nur mithelfen, den Klimawandel zu bewältigen, sondern eben auch eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig auch zu helfen, Landwirtschaft zu modernisieren und nachhaltiger zu werden. Und da kann Agrana eine Rolle spielen, sowohl hier in Österreich, wo wir der größte Verarbeiter sind von agrarischen Rohstoffen, als auch in Osteuropa, in vielen Ländern und dann über unser Fruchtgeschäft weltweit.
Mhm. Es ist Zucker, Stärke und Früchte, richtig?
Ja, wobei inzwischen also Früchte unser größtes Geschäft sind. Ja, also Stärke unser zweitgrößtes und Zucker, das ist natürlich unsere Tradition. Ja, aber inzwischen
das bekannteste. Und ich habe auch gelesen, Sie leiten die Zuckersparte selbst.
Ja, so was wir entschieden haben mit meinem Antritt, wo wir auch ein bisschen den Vorstand reorganisiert haben und die Geschäftsführungen, dass wir uns auch selber aus dem Vorstand in verschiedene Geschäftsbereiche einbringen. Und also ich darf diese Aufgabe im Zuckerbereich wahrnehmen.
Jetzt ist Zucker aber doch ein sehr umstrittenes Lebensmittel, zumindest in Europa, oder?
Also was ganz klar ist, ist, dass also es geht wie bei eigentlich jeder Ernährung darum, dass man sich gesund und bewusst ernährt und dass natürlich man auch bei Zucker darf man nicht zu viel konsumieren, völlig klar. Und deswegen glaube ich, ist auch richtig und oder wenn man schaut eben, dass langfristig der Zuckerkonsum reduziert wird. Das ist etwas, dem man sich stellen muss. Man darf aber darüber nicht vergessen, dass Zucker auch ein wichtiger Bestandteil von vielen Rezepturen, von vielen Genussprodukten ist. Also wenn Sie jetzt ans Backen denken, wenn Sie an viele andere Produkte denken, weil es eben auch eine wichtige Funktion hat. Also eben Früchte zum Beispiel auch zu konservieren, indem man eben Marmelade macht.
Mhm. Ja. Na, ich habe das durchaus nicht so überkritisch gemeint und ich habe auch extra Europa dazu gesagt, weil es sind ja viele Regionen auf der Welt, wo ein hochkalorisches Lebensmittel wirklich auch Teile von Lebensmittelpaketen noch ist. Das ist eher etwas bei uns, so wie wir die ganze Fleischdebatte auch haben und wie wir halt ein bisschen auch die Art der Ernährung wahnsinnig, ich will nicht sagen überbewerten, aber teilweise schon. Also wie Sie sagen, es gibt viele Dinge, die einem nicht gut tun, wenn man zu viel davon zu sich nimmt.
Es geht um eine ausgewogene Ernährung.
Genau, und da ist halt das auch ein Bestandteil.
Das ist ein Bestandteil und wenn Sie es ansprechen, ich meine, also es ist ein relativ erschwingliches Produkt
und auch eins, das bei uns wächst.
Das bei uns wächst und das muss man dann schon immer mit in Betracht ziehen, ja klar. Ja.
Die Werbelinie von österreichischen Zucker ist ja fantastisch. Also die funktioniert ja schon lange und gut mit gewissen Updates, nehme ich an. Aber das ist ja wirklich etwas, wo ich glaube, das ist wo wirklich viele Menschen sagen würden, das ist also ganz großartig gemacht.
Ja, danke schön. Das gebe ich gerne weiter.
Österreich hat ja auch eine große Milchfest-Tradition. Ja. Muss man auch. Genau, muss man auch.
Genau,
muss absolut. Muss man auch dazu sagen. Also Sie glauben, dass gut, sich bei uns die Inflation, unter der leiden wir alle, sämtliche Bereiche. Wir brauchen keine große Angst haben vor Produktknappheit, sage ich jetzt einmal. Aber das sind ja schon viele Dinge, die halt in anderen Ländern absolut nicht zutreffen. Und glauben Sie das auch, wenn der Konflikt vor unserer Haustür noch lange andauert, dass es dann trotzdem so bleibt?
Ja, also es wird bestimmt gewisse Produkte geben, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ja. Mhm. Aber auch heute gelingt es der Ukraine beispielsweise noch, Produkte anzubauen und sie kommen heraus aus der Ukraine. Es ist sehr schwierig.
Und halt kleinere Mengen.
Kleinere Mengen. Mhm. Ja, und dann muss man eben sehen, wie kann man das vielleicht noch weiter unterstützen. Auch da sind wir in Gesprächen, wie wir das mit noch unterstützen können. Aber es ist ganz klar, wir haben momentan eine enorme Disruption. Ja, aber insgesamt wird eigentlich genügend Rohstoff weltweit produziert. Und jetzt ist sozusagen das Gleichgewicht gestört. Jetzt einige Märkte sind aus dem Lot geraten, aber prinzipiell ist es möglich, die Welt zu ernähren. Und jetzt muss man halt nur schauen, wie man sozusagen diese gestörten Lieferbeziehungen wieder hinbekommt. Und zum Glück auf der Welt, also es gibt die unterschiedlichen Regionen und von daher, also auch Anbauregionen. Und deswegen, glaube ich, wird uns das schon gelingen.
Können Sie als großes Unternehmen da auch einen gewissen Einfluss drauf nehmen?
Ja gut, also wir haben alle eine Rolle zu spielen, ja, ganz klar. Ich meine, für uns jetzt auch durch viel bestimmt durch die geografische Nähe von wo wir verarbeiten, aber ganz klar, also wir da wo wir es können, versuchen wir da natürlich mitzuhelfen, völlig klar.
Ja, das tun wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir sind ja als CARE, nicht das CARE Österreich, aber wir sind Teil einer globalen Konföderation und wir sind auch unter den ganz Großen. Wir arbeiten unter UN-Mandat und wir setzen uns natürlich dafür ein, dass jetzt besonders die Regionen, wo halt Knappheiten schon eingemeldet werden, wie im Libanon zum Beispiel, die waren einer der ersten, die gesagt haben, uns geht das Getreide aus, wir brauchen dringend Getreide, oder auch Ägypten sucht sich zu versorgen, dass wir da halt, das nennt man in unserem Bereich Advocacy betreiben, aber es ist eine Art von humanitären Lobbyismus, wenn Sie wollen, dass den Ländern halt auch zugänglich gemacht wird, weil es in jedem Fall nicht nur vom menschlichen Standpunkt, sondern auch wirtschaftlich besser ist, bevor eine große Situation entsteht, wo halt ein Land in Afrika sich nicht mehr selbst gut versorgen kann. Ist in jedem Fall wirtschaftlicher zu schauen, dass das gar nicht so weit kommt, weil das Teuerste, was man machen kann, humanitär will ich gar nicht sagen, ist, dass man wartet, bis wirklich eine Hungersnot im Anmarsch ist. Und es sind halt viele Länder in Afrika in prekären Situationen.
Absolut richtig. Und ich meine, und ich denke, das muss man schauen, wie man da vielleicht noch mehr dann zusammenarbeiten kann, weil am Ende des Tages es geht darum, auch dann nachhaltige wirtschaftliche Strukturen in diesen Ländern zu schaffen. Ja. Und ich glaube, wenn man es richtig anlegt, dann kann man hier eine sogenannte Win-Win-Situation dann erzielen. Und das ist sicherlich eines unserer Anliegen. Nochmal, wir sehen uns als Partner der Landwirtschaft und dass das Wohlergehen der Landwirte, egal wo sie sind, ja, ist schon ein wichtiges Anliegen für uns. Und das ist auch vielleicht das Besondere nochmal zum gewissen Grad an der Ghana. Auf der einen Seite sind wir ein börsennotiertes Unternehmen, aber wir wissen, dass viele unserer Eigentümer, unsere Aktionäre, gerade auch deswegen bei Agrana investieren, weil wir sagen, weil wir diese Nähe haben zu den Landwirten und weil wir natürlich schon auch darauf achten, dass es insgesamt für alle nachhaltig, dass man sich da entwickeln kann.
Das auch glaubhaft machen können und nicht nur der Konsumentennachfrage geschuldet ist oder dem Druck der Europäischen Union, sondern das ist ja schon seit vielen Jahren so, oder?
Genau, und ich meine, also wir haben jetzt ein anderes Beispiel. Also ja, eines unserer größeren Geschäfte ist auch Apfelsaftkonzentrat. Wir verarbeiten sehr, sehr viele Äpfel und das in vielen, vielen Ländern, auch in Osteuropa. Und da sind wir, glaube ich, das Unternehmen, das am weitesten ist dann mit Zertifizierung, dass das Anbau auch nachhaltigen Kriterien. Und da versuchen wir die Lücke zu schließen zwischen dem Landwirten auf der einen Seite, aber auch dann dem Endkonsumenten. Weil es ist auch klar, dass wenn man in höhere Standards investiert, wenn es um mehr Umweltschutz geht, dann ist in der Regel auch mit mehr Kosten irgendwie absolut verbunden. Mhm. Ja. Und das ist, sagen wir mal, das größte Thema, ja, wie man sicherstellen kann, dass das einigermaßen fair zugeht.
Ist der Bio-Anteil eigentlich hoch?
Also er ist, er wächst ständig, ja, auch zum Beispiel bei Zucker und in allen Bereichen. Tatsache ist aber auch, dass also Bio ist in vielen Bereichen noch sehr teuer und es ist eigentlich eine Nische sozusagen. Und was man nicht vergessen darf, und das ist ein interessantes Dilemma, würde ich es mal, oder eine interessante Herausforderung. Der Bieranbau ist auch nicht so produktiv, was die Flächennutzer...
Niedrigere Erträge.
Ja. Also um ein Beispiel zu nehmen, bei den Zuckerrüben im konventionellen Bereich kann man Erträge zwischen 80 und 90 Tonnen pro Hektar erwirtschaften und bei Bio-Anbau sind es so zwischen 50 und 60.
Okay, so. Das ist doch ein gutes Drittel weniger.
So. Und wenn man jetzt, und deswegen spare ich vor, es gibt verschiedene Herausforderungen, wenn man eine wachsende Weltbevölkerung ernähren möchte, gleichzeitig aber auch berücksichtigt, dass weltweit eigentlich die Anbauflächen zurückgehen, müssen wir auch, damit wir das Ganze nachhaltig machen können, ja, auch eigentlich die Produktivität, die Flächenproduktivität steigern. Und Bio, so gut auch der Bioanbau ist, kann das nicht leisten. Beziehungsweise wir bräuchten eine Welt, die ein Drittel größer wäre, wenn wir die Welt mit Bio-Nahrungsmitteln versorgen wollten.
Wenn jetzt alle Bio kaufen. Genau.
Ja. Also das heißt, es ist eine gute Sache, aber damit kann man nicht die Bevölkerung ernähren.
Aber nicht, wenn es darum geht, dass man große Mengen schnell zur Verfügung stellt.
Quasi. Naja gut, also es ist auch dann natürlich eine Frage, wenn man jetzt dann detailliert mit den Experten in Nachhaltigkeit diskutiert. Also was ist jetzt, also es kommt immer darauf an, welche Ziele man sich dann setzt und wie man dann Nachhaltigkeit
definiert.
Sich Unternehmen. Ja. Genau, weil ich meine, auch der konventionelle Anbau ist inzwischen so viel nachhaltiger geworden. Ja, und ich kann Ihnen auch sagen, aus meiner vorigen Beschäftigung sehr erwähnt, ich war bei einer großen Molkereigenossenschaft, da war dann auch immer die große Diskussion, wer ist jetzt eigentlich nur nachhaltiger? Der Biolandwirt oder der konventionelle Landwirt? Denn vom CO2-Fußabdruck haben wir keine Unterschiede zum Beispiel gesehen. Ja, das heißt, es ist eine interessante.
Es ist nicht so einfach. Und es ist nicht ganz schwarz und es ist nicht weiß.
Genau. Also es gibt wunderbare, nachhaltige, konventionelle Landwirte. Und deswegen, also Bio hat seine Berechtigung und es ist gut, ja.
Ja, aber. Der Konsument, besonders in Europa, verlangt ja auch, oder?
Verlangt, ja.
Ist man auch bereit, mehr dafür zu bezahlen?
Ja, aber. In Maßen, würde ich mal sagen.
Also unwesentlich mehr.
Es ist unterschiedlich nach verschiedenen Kategorien, für manche Produkte mehr als für andere. Aber es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall.
Ja, aber es ist nicht so, dass Preis keine Rolle spielt, nur weil ein Produkt Bio ist.
Genau so.
So könnte man es vielleicht zusammenfassen.
Ja, und vor allem, ich meine nochmal, weil wir sprachen davor von einkommensschwachen Familien. Ja,
absolut.
Wo dann jeder Cent vielleicht zählt.
Absolut, ja. Und dann kann man sich das natürlich nicht leisten, den Aufschlag von 10, 15, 20 Prozent
bei Gemüse. Oder noch mehr, je nachdem.
Oder noch mehr. Ja. Wir haben vorher auch davon gesprochen, dass Ihr Unternehmen, die Agrana, sich bis 2050 global das Ziel gesetzt hat, klimaneutral zu werden. Care arbeitet auch an diesem Ziel. Care Österreich ist natürlich eine kleine Einheit in einem konföderationalen globalen System, aber immerhin, Care Österreich ist als einziger Teil von Care bis dato seit 2016 klimaneutral. Was natürlich auch in unserem humanitären Bereich schwierig ist, ist, dass man sagt, okay, man verzichtet komplett auf alle Reisen. Das ist also teilweise gar nicht möglich, ja. Aber es ist auch etwas, womit wir uns wahnsinnig beschäftigen. Und wir kompensieren halt unseren Fußabdruck. Auch hier haben wir alles umgestellt, haben auch eine Gruppe, die sich darum kümmert. Aber es ist auch ein Thema, das durchaus weltweit auch mit unterschiedlichen Prioritäten gesehen und diskutiert ja. wird. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es hier innerhalb der Europäischen Union wichtig ist, dass man da auch sich deklariert und sagt, ja. okay, uns ist das ja. auch als Organisation wichtig. Wir empfehlen nicht nur ja. allen anderen, was sie besser ja. machen könnten, sondern auch wir leisten ja. unseren ja. Beitrag.
Absolut. Und vielleicht nochmal zur Klarstellung, wenn ich davon gesprochen habe, dass unser Ziel ist, bis 2050 klimaneutral zu werden, dann meinte ich damit auch den kompletten Fußabdruck, ne, inklusive Scope 3. Und das ist aber eben das ist der schwierige Teil, also für Scope 1 und 2. Mhm. Und das heißt also für die Emissionen, die wir quasi direkt kontrollieren können oder die, wo wir einen großen Einfluss haben, da haben wir ambitioniertere Ziele und da haben wir auch schon sehr, sehr konkrete Pläne. Da ist es eigentlich jetzt nur eine Frage der Umsetzung, dass man die verschiedenen Projekte alle abarbeitet. Aber wie gesagt, wenn man dann, das sind aber im Grunde genommen nur 20% unseres gesamten Fußabdruckes. Über 80% sind im Scope 3 und das ist vor allem, kommt aus der Landwirtschaft. Und da ist jetzt...
Die Partner, das ist dann schwieriger.
Und das ist dann deutlich schwieriger und da haben Sie auch recht, dass also jetzt in Europa, glaube ich, entwickelt sich da ein gesellschaftlicher Konsens. Mhm. Aber trotzdem wird es noch kompliziert werden, schwierig werden. Da wollen wir auch eine Führungsrolle übernehmen, da zu koordinieren. Aber da braucht es im Grunde genommen, dass die Politik, ja, die Gesellschaft und die Wirtschaft und die Landwirtschaft, dass man da gleich im Strang zieht. Genau. Es wird dann schon schwieriger, wenn man das dann weltweit machen möchte. Weil dann kommt es dann auch rein mit unterschiedlichen Standards. Mhm. Ja, und dann ist es eben auch das Thema, dann, dass man eine ganz anderen Konkurrenzsituation dann auch ist, ein ganz anderer Wettbewerb ist. Und wir haben sehr viele auch internationale Kunden, große internationale Kunden, mit denen wir da arbeiten, aber wir haben auch viele lokale Kunden. Mhm. Und die sehen das dann auch zum Teil sehr, sehr unterschiedlich.
Genau, die Erfahrung machen wir auch innerhalb Care, weil auch Care Österreich positioniert sich natürlich mit unserer Klimaneutralität innerhalb der weltweiten Konföderation. Und das wird durchaus auch bei den Geberländern unterschiedlich gesehen und diskutiert, auch wie schnell man das machen sollte. Und wenn Sie schauen, es gibt kaum eine andere österreichische Organisation, die bis jetzt zertifiziert ist auf dem Gebiet, weil viele von uns, das ist durchaus auch bekehrt, sagen, wir tun eh das Gute. Wir müssen das nicht als Erste jetzt vorweisen. Es ist zwar ein Ziel, aber wie Sie es richtig beschrieben haben, alles, was man nicht selbst kontrollieren kann, wenn es dann an die ganzen Partnerorganisationen geht, mit denen wir arbeiten, weil das ist ja der nächste Schritt. Das wird ja jetzt auch in der österreichischen Zertifizierung stärker berücksichtigt, die ganzen Lieferketten und alles.
Genau.
Naja, da ist dann auch mein Einfluss enden wollend, wenn ich sage, die sollen jetzt papierlos sein oder sie sollen weniger Energie verbrauchen oder Energiesparlampen verwenden. Ganz einfache Dinge teilweise, die hier sich aber schon gut durchgesetzt haben und hier auch gelebt werden, aber auch Care Österreich möchte da durchaus eine Führungsrolle übernehmen, das Anliegen innerhalb der weltweiten Care-Organisation zu unterstützen und auch Länder, die zwar drüber nachdenken, aber noch gar nicht wissen oder sich noch nicht genug damit auseinandergesetzt haben, dass es schon wichtig ist, dass man auch eine Zertifizierung natürlich anstrebt.
Und wie machen Sie das denn jetzt konkret? Also beispielsweise von gesprochen, dass Sie jetzt in Georgien, glaube ich, Projekte haben. Und dann habe ich gehört, dass Sie auch sehr viel in Syrien machen.
Sehr viel, ja.
Und also wenn quasi dann jetzt die Abwägung ist zwischen, sagen wir mal, mehr Geld für Umweltschutz oder für andere nachhaltige Ziele auszugeben versus der Bevölkerung zu helfen. Wie treffen Sie denn da die Abwägung?
Das ist überhaupt keine Abwägung in dem Sinn, weil immer das humanitäre Prinzip an allererster Stelle steht. Und wir sind der größte Partner der Europäischen Union in Österreich. Und wenn man da Ausschreibungen gewinnen möchte, muss man zum Beispiel gewisse Umweltstandards eh schon miterfüllen. Mhm. Das muss man auch schon reinschreiben. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Die erste Katastrophe, die ich mit CARE selber unmittelbar erlebt habe, also ganz kurz danach, war in Haiti 2009 dieses verheerende Erdbeben. Und Haiti war zu mit Plastikflaschen, weil also sehr viele kleine Helferorganisationen, alles sehr lobenswert und gut vom Ansatz, ja, reingehen und Kanister ohne Ende dort. Ja. Das wurde dann angezündet in dem Hauptfluss in der Hauptstadt. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, was schlimmer war, die Plastikverbrennung oder die öffentlichen Leichenverbrennungen, die halt notwendig waren. Es war wirklich grauenhaft so. Es ist einer der Standards, wenn man heute mit der Europäischen Union, zum Beispiel mit ECHO, das ist der humanitäre Teil der EU, ein Projekt implementiert, dass man Faltkanister zur Wiederverwendung benutzt, dass man zum Beispiel auch entlang der Fluchtrouten, haben wir das also auch am Balkan gesehen, wie die großen Fluchtbewegungen waren, war CARE eine der Organisationen, die den Mist aufgesammelt hat am Rand und halt geschaut hat, dass das entsorgt wird. Oder wir sind in großen Flüchtlingslagern, arbeiten ja mehrere große Organisationen, da ist das Waste Management immer ein Thema. Und das hat sich sehr stark geändert in den letzten Jahren und die großen Geldgeber, und man muss sich ja auch qualifizieren, dass man mit zum Beispiel der Europäischen Union oder auch der österreichischen Bundesregierung zusammenarbeiten kann, da sehen wir, dass immer mehr Wert gelegt wird auf diese Thematiken, weil es eben nicht egal ist, was man wohin liefert. Und sehr vieles, was gut gemeint ist und als Privatinitiative startet, ich kann das alles sehr gut verstehen, aber ist nicht immer auch ökologisch sinnvoll, dass man alte Sachen sammelt und dann irgendwo auftürmt. Das muss alles in großen Mengen, immer das gleiche Produkt, gut verpackt sein. Also auch wenn wir jetzt gerade an die Ukraine denken, wo tausenden Menschen dann damit geholfen wird. Und ich finde es wirklich toll, dass Private sich engagieren. Aber wenn Sie mich fragen, was ist der größere, was ist die Abwägung? Tun Sie was für die Umwelt oder tun Sie was für die Menschen? Das ist in dem Sinn gar keine Abwägung, weil wir als große Organisation verpflichtet sind, vielen Standards zu folgen, die halt sonst noch nicht so weit verbreitet sind.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass man insgesamt daran arbeitet, Standards dann zu heben. Und ich glaube hier, und das ist auch so ein bisschen, wie wir jetzt über unsere Scope-3-Ziele nachdenken, ist, dass ein Weg muss sein, dass man gemeinsam an Standards arbeitet. Ja. Ich bin da eigentlich auch sehr zuversichtlich. Also es gibt viele Herausforderungen unserer Zeit und viele negative Sachen. Aber auf der anderen Seite, ich sehe schon auch, dass sich vieles bewegt. Und klar, also es gibt noch viel zu tun, was Nachhaltigkeit und Umweltschutz angeht. Auf der anderen Seite, ich glaube, es bewegt sich auch schon sehr vieles.
Ja, man darf nicht immer nur auf das schauen, was nicht geht, sondern man muss wirklich auch, gerade in Zeiten wie diesen, auch darauf hinweisen, dass da schon einiges geht. Da wollte ich Sie was fragen. Sie erzeugen ja auch Bioethanol.
Ja.
Und das funktioniert ja an sich sehr gut, was ich gelesen habe. Auch, ich habe ein bisschen reingeschaut in Ihren Jahresbericht und ein bisschen in die TU-Studie, dass das ja wirklich eine tolle Sache ist, wenn man das beimischt und beimengt.
Also zunächst mal muss man verstehen, dass die Art und Weise, wie wir Bioethanol erzeugen, es ist eigentlich eine Verwertung von Resten. Also wir haben eine sogenannte Weizenstärke-Anlage, wo wir Stärke produzieren, also hochwertiges Eiweiß produzieren für verschiedene Anwendungen und quasi als Restverwertung machen wir auch noch Bioethanol.
Okay. Also, das heißt, Sie bauen keine Lebensmittel an, die Sie zu Treibstoffen
verarbeiten,
was ja doch oft in Brasilien zum Beispiel und in vielen dieser Länder dann, das war kein Bioethanol, sondern ein anderer Treibstoff, das weiß ich schon, aber das wird ja sehr oft langläufig dann so kritisiert, jetzt tun wir dann die Felder, die wir dringend für die Nahrungsmittel Versorgung bräuchten, tun wir jetzt Treibstoffe anbauen.
Ja, man könnte sogar argumentieren, dass unsere Produktion von Bioethanol hilft, den Regenwald in Brasilien zu schützen. Denn nochmal, also im Grunde genommen geht es darum, dass also wir hier aus Weizen, und wir reden hier von zunächst mal auch von also Qualitäten von Weizen, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind, also praktisch nur von Restweizen, der zur Stärke verarbeitet wird. Und diese Stärke wird unter anderem eingesetzt, als hochwertiges Eiweiß und ersetzt den Import von Eiweiß beispielsweise aus Lateinamerika. Ja, also das heißt, deswegen...
Was jetzt ökologisch lohnenswert ist, ja, aber die Bauern in Brasilien freut es wahrscheinlich nicht so. Ja.
So, und dann quasi aus dem, was dann, nachdem man das zur Stärke, das ist, geht über große Walzen und ist quasi wie eine Mühle und am Ende, da bleibt noch was übrig und das verarbeiten wir dann zu Bioethanol und ist eigentlich ein tolles Beispiel für eine Kreislaufwirtschaft und auch eine vollständige Verarbeitung von Rohstoffen und das Ganze wird übrigens mit Energie aus der Müllverbrennung und also mit Dampf da betrieben. Das heißt, es ist dann also auch eine noch zusätzliche gute Art der Energieversorgung, so dass dieser Bioethanol sehr, sehr umweltfreundlich ist und es gibt verschiedene Studien dazu. Sie haben eine, glaube ich, von der TU erwähnt. Mhm. Es gibt noch verschiedene andere Studien auch, die eigentlich aufzeigen, dass also hier durch die Einmischung von Bioethanol auch die Rußbelastung zurück in die Feinstaubbelastung zurückgeht. Und also Österreich könnte seine Klimabilanz um mehrere hunderttausend Tonnen CO2 in der CO2-Bilanz verbessern, wenn man beispielsweise den Anteil, die Beimischung von 5% auf 10% Bioethanol erhöhen würde.
Und könnten wir auch genug produzieren, dass wir das tun
können? Genau, also das Werk in Pischelsdorf, das wurde ursprünglich mal konzipiert, das war zusammen mit der österreichischen Regierung, dass man quasi den Bedarf decken könnte in Österreich. Und nochmal, man würde quasi fossilen Brennstoff durch Bioethanol ersetzen, das aus nachwachsenden Rohstoffen als Resteprodukt gewonnen wurde.
Also richtige Kreislaufwirtschaft.
Richtige Kreislaufwirtschaft. Und nochmal, diese Stärke, die wir da gewinnen, die ersetzt wiederum Stärke, die vielleicht sonst importiert werden müsste aus Lateinamerika. Und ganz zum Schluss, ja, der ganzen Verwertung ist dann noch Industrie CO2 quasi erzeugt, ja, was dann wiederum eine andere Firma quasi nutzt, um das beispielsweise dann der Getränkeindustrie als CO2 zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, es ist wirklich ein tolles Beispiel von 100% der Rohstoffe quasi gehen rein und quasi 100% kommen hinterher raus.
Der Rohstoffe kommen raus. Mhm. Ja, das ist wirklich ein tolles Beispiel und eigentlich ganz aus unserer Nähe. Und es zeigt auch, dass, wie wir schon vorher gesagt haben, es ist nicht schwarz, nicht weiß und dass man sich sehr genau und doch auch in die Tiefe mit den Themen beschäftigen sollte, bevor man halt, bevor man sich ein Urteil macht.
Ich meine, es ist völlig klar, wir werden alle konfrontiert mit schwierigen Fragen und manchmal ist die Antwort nicht ganz einfach und dann muss man vielleicht ein bisschen nachlesen und ein bisschen verstehen. Ja. Und das ist, glaube ich, was uns allen vielleicht manchmal ein bisschen fehlt, ist, wie Sie es gesagt haben, die Themen etwas tiefer zu verstehen. Genau. Es fällt manchmal leicht, sozusagen die erste Antwort zu nehmen oder die einfache Antwort, aber das muss nicht unbedingt die richtige sein.
Genau, und weder unsere Welt noch die Situation noch die Herausforderungen sind unkomplex, das muss man halt auch sagen. Und man kann halt auch nicht alles nur mehr in kurzen Werbebotschaften abhandeln. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, gerade wenn sich große NGOs wie CARE mit großen Unternehmern und Wirtschaftsvertretern treffen. Ich habe das selbe Gespräch mit selbe Thematik vielleicht zum Abschluss mit jemand anderem, mit dem Baron Haynes auch gehabt, weil es ist ja eher ungewöhnlich und nicht erwartbar, dass wir uns zusammensetzen und so einen Podcast miteinander produzieren. Weil es hat doch lange gegolten, ich glaube, wir sind in einer relativ ähnlichen Altersklasse, dass die NGOs sind da und die Wirtschaft ist da und die Begegnungszonen sind eigentlich, werden immer bejammert. Es gibt zu wenige und man begegnet sich jetzt mehr als noch vor 10, 15 Jahren. Aber es ist immer noch so ein bisschen, wir sind doch die Guten Und ja. Viele Industriebetriebe tun halt Dinge, die nicht so wahnsinnig toll sich auswirken und stehen wir. Und ich sehe eigentlich in der Mehrheit der Gespräche und dort, wo ich die Menschen näher kennenlernen darf, dass wir sehr nah eigentlich beieinander stehen könnten und auch viele Synergien gemeinsam nutzen könnten. Und das wäre vielleicht auch für manches die Lösung.
Absolut. Also zunächst mal, also ich denke, ein bisschen Reibung ist auch ganz okay. Ja, da kommen dann meistens die besten Ideen. Aber ich kann auch sagen, also ich, Sie hören zu meiner Aussprache, zwar ursprünglich aus Deutschland, aber mehr als die Hälfte meines Lebens international verbracht, habe auf 4 verschiedenen Kontinenten in über acht Ländern gelebt und gearbeitet und unter anderem auch in Entwicklungsländern mit ganz, ganz unterschiedliche Länder. Und ich habe auch ganz, ganz unterschiedliche Lösungen und Ansätze gesehen. Aber es ist immer dann, wenn in der Tat zusammengearbeitet wird, dass da die besten Ergebnisse rauskommen. Und insofern habe ich mich sehr gefreut über die Einladung. Und ich glaube in der Tat, es geht um Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass gerade in einer komplexen Welt es keiner alleine mehr machen kann.
Diese Überzeugung bin ich auch.
Und jetzt geht es darum, zu schauen, eben wo sind die Prioritäten und wo kann man zusammenarbeiten.
Ja, ich würde mich freuen, wenn Diakana und Care vielleicht in Zukunft ein paar Möglichkeiten finden würden, dass wir da auch zusammenarbeiten können bei ganz anderen Themen als bisher.
Bin überzeugt, da gibt es bestimmt gute Projekte, die man gemeinsam machen kann.
Wir würden uns freuen und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch. Markus Mühleisen, heute zu Gast beim Care in Action Podcast. Danke.
Danke Ihnen.